es uns schwer fällt, drüber hinwegzukommen. Viele bringen die mit, oder viele von diesen Ketten bringen wir mit aus unserer Kindheit, aus unserer Erziehung, aus unserer Sozialisation. Wir bringen die einfach mit. Die haben wir uns antrainiert oder wurden uns antrainiert. Die sind da und uns manchmal nicht mal mehr bewusst. Andere Ketten erleben wir, wenn wir so unser Leben leben. Wenn du deinen Beruf tust, deine Ehe 30 Jahre dauert, dann merkst du plötzlich, es ist irgendwie eingefahren. Wenn du es nicht gemerkt merkst, umso besser, wenn bei dir alles in Ordnung ist. Aber da können Dinge einfahren, immer ein Tag wie der nächste. Immer die gleichen Verhaltensweisen, immer die gleichen Dinge, die passieren. Immer die gleichen Hindernisse, über die man nicht hinwegkommt. Immer die gleichen Sachen, über die man sich ärgert. Immer die gleichen Dinge, die sie tut und ich mich drüber ärgere. Dafür schmeiße ich dann die Socken vors Bett. Nein. Das war jetzt nicht ganz ernst gemeint. Aber ihr versteht, was ich meine. In unseren Verhaltensweisen, wir leben in Einengungen. Wir sind teilweise gebunden. Wir leben ein Leben, welches oftmals nicht so ist, wie wir eigentlich wollen. Wir trauen uns nicht, frei zu reden. Wir trauen uns nicht, zu beten mit dem Ehepartner. Wir trauen uns dieses und jenes nicht. Und wir wissen, eigentlich soll unser Leben anders sein. Eigentlich sollen wir von dieser Einengung, die da ist, frei sein. Natürlich ist jeder von uns anders und jeder hat einen anderen Charakter. Nicht jeder muss jetzt zum Spaßvogel werden. Aber wir können unsere Einengungen ablegen. Deshalb das Thema. Und ich möchte euch einen Weg zeigen, wie wir frei werden von diesen Bindungen. Lasst uns beginnen mit Jakobus 1, Vers 19 bis 21. Jakobus 1, 19 bis 21, ja, da ist er. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder und Schwestern, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Lass uns mal beginnen mit Vers 21, also hinten. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Also ich denke, wir sind einverstanden damit, Jakobus schreibt hier zu Christen. Jakobus schreibt hier zu Christen, also zu Menschen, die eigentlich ja errettet sind. So, wenn man diesen Vers lesen würde, dann müsste man ja meinen, ja, legt die Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit ab, ihr Christen, damit ihr anschließend errettet seid. Das kannst du ja nicht meinen. Wenn du Jesus angenommen hast, bist du errettet. Aber das Wort, was hier steht, von retten kann auch heilen heißen. Also offensichtlich ist ein Errettungszustand, ein Heilungszustand deiner Seele möglich, dass der Zustand deiner Seele wiederhergestellt wird. Und das scheint ein allmählicher Prozess zu sein, ein Prozess, den du in Gang setzen kannst. Dein seelisches Befinden, was dich ja so einengt, was ja eine Kette ist, dein seelisches Befinden, was ja verhindert, dass du in die Freiheit der Kinder Gottes hineinkommst und dass du wirklich frei leben kannst, was verhindert, dass du selbstbewusst bist, dass du weißt, wer du bist in Jesus. Dieses seelische Befinden, das kann heil werden. Und wir lesen jetzt, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Höre erstmal schnell, was man dir sagt, also sei bereit für Korrektur. Überlege dann langsam, was du redest, weil dein Reden legt dich fest. Wenn du rausplatzt, ich habe doch immer schon gewusst und gesagt, dann hast du schon eine Festlegung getroffen. Sei langsam zum Reden. Das heißt nicht, rede langsam. Du kannst auch schnell reden, aber überleg erst. Erst reden, erst überlegen, dann reden. Und langsam zum Zorn. Überleg dir erstmal, ob es sich langt, ob du überhaupt zornig werden solltest. Dann kommt die Begründung, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Ich füge hinzu, der Zorn einer Frau sicherlich auch nicht. Ja, nur, dass keine Missverständnisse aufkommen. Eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wenn du zornig bist, richtig wütend bist, auf wen auch immer, auf deine Ehefrau, deine Kinder, dein Arbeitgeber, die Welt an sich oder vielleicht sogar Gott, dein Zorn, den du fühlst und von dem du glaubst, dass er zu Recht besteht, ich habe Recht, ja, natürlich habe ich Recht, der wirkt eins nicht, er wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit, er macht nichts besser. Kein Stück wird davon die Welt besser und deine Situation. Das muss uns klar sein. Wenn wir aus der Haut fahren wollen und zornig sind und rumschreien wollen und ja, kein Stück wird unsere Situation dadurch besser. Und dann heißt es, und wir reden hier über Christen, ja? Wir reden hier über einen Brief an Christen. Deshalb, weil das so ist, also, weil das so ist, legt ab alle Unsauberkeit, also alle Unreinheit, alle, ja, wie soll ich sagen, ungebührlichen Gedanken, auch sicherlich der sexuellen Form, Unsauberkeit, und das Übermaß der Schlechtigkeit, am besten natürlich sicherlich alle Schlechtigkeit, leg das ab, entscheide dich dagegen, all das, auch den Groll, all das, was dich da so hindert, entscheide dich dagegen und nehme das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf. Also das Wort ist da bei diesen Leuten, es ist schon eingepflanzt. Du hast es schon gehört. Du weißt sogar davon. Ja, natürlich wissen wir, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Und natürlich wissen wir, dass wir natürlich die Leute in unserer Familie erst recht lieben sollen und nicht zornig sein sollen. Natürlich wissen wir, was richtig ist. Aber wir sollen dieses eingepflanzte Wort mit Sanftmut aufnehmen. Aufnehmen bedeutet, es für wahr halten, es für mich gültig machen und in mir sozusagen anerkennen für mich als verbindlich. Ja, ich finde, das ist richtig für mich. Nicht, ich habe jetzt das Recht, zornig zu sein, bis ich mich ausgetobt habe und bis sie alle kommen und Entschuldigung bei mir rufen. Nein, du hast es nicht. Nehme das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, ohne Zorn eben, mit Sanftmut. Nicht mit Bitterkeit. Ja, ich vergebe, weil Gott es so will. Das ist nicht Sanftmut, ne? Sanftmut heißt, ja, ich vergebe. Und dann heißt es, dass eure Seelen zu retten vermag. Deine Seele wird anders, wenn du das Wort Gottes als verbindlich für dich anerkennst. Wenn du die Dinge, die du erlebst, betrachtest vom Standpunkt Gottes. Die Situation, die du jetzt als schlimm empfindest, die du jetzt empfindest als eine Situation, die dich knechtet, als eine Situation, wo du gefangen bist. Als eine Situation vielleicht, die dir aussichtslos erscheint. Versuch die mal anders zu durchdenken. Versuch die mal zu sehen von der Position Gottes. Gott sitzt da nicht im Himmel und sagt, oh, die hat aber ein echtes Problem oder der hat aber so ein Problem. Da weiß ich jetzt auch nicht weiter. Wen frage ich denn da wohl? Gott denkt anders. Matthäus 22, Vers 27 bis 38. Er aber sprach zu ihm, also Jesus sprach das, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Wie liebt man Gott mit seinem Verstand? Wie macht man das? Was macht man mit dem Verstand? Keiner weiß es. Ist ja schlimm. Man denkt ja. Man denkt mit seinem Verstand. Habe ich euch heute was ganz Neues erklärt? Man denkt mit seinem Verstand. Mit deinem Verstand unter anderem sollst du deinen Herrn lieben. Wie macht man das? Man muss sein Denken ändern. Man muss sein Denken dazu bringen, in den Kategorien oder in den, ja, wie soll ich sagen, ja, so zu denken, wie Gott denkt. Man muss Gott einbeziehen in sein Leben. Wenn ich Gott mit meinem Verstand liebe, dann heißt es zum Beispiel, wenn eine Situation jetzt kommt und Christiane will sich mal wieder streiten. Nein, das ist nur ein Beispiel. Wir streiten uns gar nicht. Aber theoretisch, ich kann jetzt keinen anderen nehmen als Beispiel. Sie will wieder streiten, dann sage ich mir, nein, Gott will nicht, dass wir streiten. Gott will es doch nicht. Und ich liebe Gott. Also, ich halte fest, Streit ist falsch. Also will ich nicht streiten und werde ich nicht streiten. Mein Denken hat mich dahin geführt, weil ich weiß, wie Gott ist. Dass ich ihn liebe mit meinem Verstand. Mein Denken hat dazu geführt, dass ich weiß, mein Verhältnis zu Gott ist mir wichtig und wenn ich mit ihr streite, ist meine Beziehung zu Gott getrübt. Und es war kein Gefühl oder irgendetwas, es war eigentlich nur mein Verstand. Ich weiß, mein Verstand sagt mir, wenn ich Gott kenne, wenn ich mit ihr streite, ist die Beziehung auch zu ihm getrübt. Natürlich liebe ich sie auch und streite schon deshalb nicht mit ihr. Wenn ich weiß, dass etwas meine Beziehung zu ihm, zu Gott, betrübt, dann lasse ich es. Also ich frage mich, in meinem Denken, und vom Kennen des Wortes Gottes, ob es richtig ist vor Gott oder nicht. Das erste Gebot, du sollst den Herrn lieben mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Und in Markus 12, Vers 30 finden wir als Parallelstelle, und du sollst dem Herrn, dein Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Wir sehen also, Das Richtige zu denken macht uns frei, setzt uns frei, das Falsche zu tun. Davon das Falsche zu tun. Römer 12, Vers 1 bis 4. Römer 12, 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Moment, das ist immer noch vier, ja? Denn ich sage euch die Gnade, ja, die mir gegeben wurde, jedem unter euch nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern auf Bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben. Und ich habe mich verhört hier irgendwie. Ja doch, bis dahin, alles richtig. Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also wir halten mal fest, was unser vernünftiger Gottesdienst ist. Also den wir jetzt hier haben, ist kein unvernünftiger. Aber ein vernünftiger Gottesdienst heißt es hier, dein Leib. Was ist dein Leib? Das da, wo du reinkneifen kannst, da, überall Leib. Und das, was hier also rumläuft, dein Körper, dein Leib, sollst du darstellen, also übergeben Gott als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist auch eine Form von Denken, die wir uns angewöhnen müssen. Wenn wir Gott gehören, bedeutet es, ja, das, was hier so gerade vor mir sitzt, ist ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was du natürlich freiwillig, und das ist deine Sache, dem Herrn geben kannst. Und du solltest in deinen Gedanken das mit einbeziehen, dass dein Gottesdienst, dass dein Verhalten vor Gott ist, zu sagen, Gott, ich gehöre dir. Als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und Gott gefällt es, wenn du so kommst. Wohlgefällig. Und dann heißt es weiter, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, wörtlich hier des Denksinnes, also die Art zu denken, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also wenn wir Gottes Wege in unser Denken aufnehmen, dann sind wir fähig zu unterscheiden das und wahrzunehmen, was gut ist, was wohlgefällig ist und was vollkommen ist. Wir müssen also in den Kategorien Gottes zu denken lernen. Weißt du, wenn du ein neues elektrisches Gerät kriegst, sagen wir wie unser Mischpult hier, stell dir vor, dieses Ding wird ausgeliefert ohne Gebrauchsanleitung. Da steht nicht drin, wie du es bedienst. Und dass jede Schalter wahrscheinlich 3 bis 4 Funktionen haben und Untermenüs und. Und dann setze ich dich dahin und sage, nun mach mal. Du kannst denken, was du willst, aber du hast ein Problem. Ein erhebliches. Man muss ganz uncool Bedienungsanleitung lesen. So ist es auch im geistlichen Leben in vielen Dingen. Manchmal musst du ganz uncool die Bedienungsanleitung lesen, um Dinge zu verstehen. Die stehen hier drin. Und nur wenn du sie weißt, wie Gott denkt, nur wenn du weißt, was er meint, was seine Ansichten sind, dann kannst du in richtiger Weise denken. Und wenn du das tust, wenn du diese Bedienungsanleitung gelesen hast, natürlich ist die Bibel nicht uncool, aber ihr versteht, was ich meine. Manchmal fühlt es sich uncool an, viel zu lesen und zu studieren und zu sehen, kapitelweise da drin zu graben in den Wahrheiten. Nur dann, wenn du das machst, dann kannst du prüfen, was das der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Es genügt nicht, einfach so in der Welt zu sein und zu sagen, ich brauche keine Bedienungsanleitung, wird sich schon alles ergeben. Ich drücke mir da am Büschpult ein paar Knöpfe, mal sehen, was passiert. Kann ich schon sagen, was passiert. Jedenfalls nicht, was du willst. Wir müssen lernen, in den Kategorien zu denken. Und wir müssen wissen, was Gott dazu sagt. Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, und so weiter, ja. Besonnen zu sein, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Wir können diesen Vers negativ lesen, also denk nicht zu hoch von dir. Und natürlich stimmt das auch, kann man so lesen. Bild dir nicht ein, dass du besser bist als alle anderen, so kann man den lesen. Aber man kann ihn auch anders lesen. Sei besonnen, also besinn dich darauf, was hat Gott dir eigentlich zugeteilt? Stell dir vor, also keine Angst, ich mache es jetzt nicht. Ich gehe jetzt mit dem Mikro rum und frage, sage mal, Christiane, was hat Gott dir eigentlich zugeteilt? Und dann zum Nächsten, was würdest du sagen? Verstehst du, worauf ich hinaus will? Wir sollen ja besonnen darauf sein, was Gott einem jeden zugeteilt hat. Auf was besinnst du dich denn gerade? Was hat er dir denn gegeben? Es ist wichtig, das zu wissen. Denn wie will ich besonnen sein, was mein Maß des Glaubens ist, was meine Aufgabe ist, was mein Platz ist, wenn ich es gar nicht weiß? Es ist wichtig, dass wir uns in unserem Denken wissen, wer wir sind und wozu wir sind. Wir haben gesehen, auch wenn die Bibel an anderer Stelle sagt, wer auf seinen Verstand vertraut, ist ein Tor, also jemand, der dumm ist, sagt sie hier doch was ganz anderes. Wer auf seinen Verstand vertraut und denkt, dass er schlauer ist als Gott, als Gottes Wort, der ist wirklich ein Narr, ein Tor, also jemand, der dumm ist. Das Wort Tor gibt es ja, glaube ich, im Neudeutschen kaum noch, ne? Oder bezeichnet nur die Autoeinfahrt. Also ein Tor ist ein Narr. Gut. Aber es wird uns hier gesagt, wenn wir unser Denken erneuert haben, ist unser Verstand eine wichtige, richtige Sache. Und unser Denken ist etwas ganz Wichtiges, was bewirkt, dass wir in rechter Weise unseren Weg gehen. Von Christian und mir kann ich sagen, wir wissen, dass Streit unsere Ehe nicht vorwärts bringt. Und deshalb haben wir einfach mal beschlossen, wir streiten uns nicht. Und ich kann euch sagen, es klappt. Heißt das jetzt, wir haben immer eine Meinung? Nee, natürlich nicht. Aber die hätten wir ja auch nicht nach dem Streit. Im Gegenteil. Es gibt auch andere Mittel, wo man ja zu einem Ergebnis kommt, was für beide gut ist. Also, setz deinen Verstand ein, bevor du Dinge tust. Sprüche 4, Vers 5 bis 7. erwirb dir Weisheit, erwirb Verstand, vergiss sie nicht und weiche nicht von den Reden meines Mundes. Verlass sie nicht, so wird sie dich behüten. Liebe sie, so wird sie dich bewachen. Der Weisheit Anfang ist, erwirb dir Weisheit und mit allem, was du erworben hast, erwirb dir Verstand. Also mit anderen Worten, der Kern der ganzen Sache ist sicherlich, weiche nicht von den Reden meines Mundes, also Gottes Wort. Du sollst wissen, was Gott will, was er gesagt hat. Und dann kannst du ihn bitten auch und darum ringen, dass er dir Verstand gibt, das Richtige zu denken. Aber es bedarf sicherlich auch einer gewissen, wie soll ich sagen, Gedankendisziplin, dass wir das Richtige anfangen zu denken und zu reden. Ich kann nicht immer nur negativ reden über mein Leben, wenn ich will, dass Gott positiv eingreift. Glaubst du, der du vielleicht hier sitzt und ich gucke ja keinen an und ich weiß es auch nicht, der du negative Gedanken hast über dein Leben und der du glaubst, dass es Gottes Wille ist oder dass du irgendwie vergessen wurdest von Gott, dass es wirklich Gottes Gedanken sind, so über dich zu denken? Was will Gott von dir? Gott möchte, dass du die Ketten, in denen du lebst, sprengst. Dass du dir klar machst, wo du Grenzen akzeptiert hast in deinem Leben, die einfach nicht göttlich sind. Wo du dir klar machst, dass es nicht so ist, dass Gott dich einfach sitzen gelassen hat und mit dir nicht mehr rechnet. Wisst ihr, wir leben in einer Welt, die nicht göttlich ist. Die Bibel sagt uns, dass der Widersacher uns mit Gedanken beschießt. Und so erlebst du in deinem Leben diese Gedanken. Der Widersacher sagt dir nicht oder gibt dir nicht ein schönes Gefühl und sagt dir, oh Mann, wie toll ist es jetzt ins Gebet zu gehen und zu beten, dass wirklich Dinge passieren für Gott. Das wird er dir nicht sagen, der Widersacher. Sondern sobald du anfängst, dich zu entscheiden zum Beispiel zu beten oder in der Schrift zu lesen, er wird dir schlechte Gefühle geben. Ich erinnere an die Bedienungsanleitung. Kennst du das, ja? Kriegst ein neues Gerät. Also wir haben neulich einen Geschirrspüler wieder bekommen. Ja, nicht, weil der Alte hat denn sein Leben ausgehaucht. Und dann guckst du rein, alle Schalter wieder irgendwie belegt. Und dann, in dem Fall, wenn du vor so einem technischen Gerät stehst, weißt du ja, da ist die Emanzipation der Frauen dann also auch völlig vergessen. Da sind sie ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber da kriegst du die Bedienungsanleitung vom Geschirrspüler und dann stell du mal ein. Ist, glaube ich, fast überall so, Ausnahmen bestätigen die Regel, ne? Ja, und dann ist es ganz wichtig und ganz uncool, du nimmst dir das Ding und du liest das und denkst dir, kann sie doch eigentlich aber auch selbst lesen. Und wenn du es fertig hast, wenn du es liest, dann weißt du plötzlich, was du da einstellst. Und dass du dann Knopf A lang drücken musst, zweimal Knopf B drücken, bis im Display das und das erscheint und dann, ja, und so weiter und so fort. Ihr seht, ich habe mich intensiv damit beschäftigt. Aber so ist es eben dann, auch wenn du Gottes Wort nimmst. Du musst wissen, wenn dein Leben gut verlaufen soll. Du brauchst Kenntnis davon. Und mal ist es lesen, Knopf A lange drücken, zweimal Knopf B, dann 5 Sekunden warten und so weiter. Ihr versteht, was ich meine, ja? Da sind Probleme da. Und wenn wir die angehen wollen, wir brauchen es, das Wort Gottes in uns leben zu haben. Sonst funktioniert es nicht. Römer 5, Vers 17 und 18. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Einmal wieder zurück. Die länger hier sind, wissen mein Lieblingsvers der Bibel. Aber ich traue mich trotzdem mal wieder ran, auch wenn ich den sehr gerne zitiere. Hier wird uns gesagt, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Dein Leben funktioniert nicht automatisch. Heißt, auch wenn du Christ bist, auch wenn du wiedergeboren bist, auch wenn Gott für dich ist, heißt es noch lange nicht, dein Leben nimmt einfach wie so eine super Autobahnfahrt auf und du jagst sozusagen ungehindert ab ins Paradies. Dein Leben braucht es, dass du im Leben herrschst. Da ist dein Leben, Gott hat dich zum König sozusagen eingesetzt über dein eigenes Leben, aber du musst herrschen. Herrschen heißt, ich muss sagen, wo es lang geht. Herrschen heißt nicht, ich weiß aber nicht. Herrschen heißt, ich muss mir sagen, ich will. Ja, du darfst sagen, ich will. Und du musst sogar sagen, ich will. Ich will Gottes Wege tun. Nicht, ich weiß nicht, ob ich Gottes Wege gehen will. Ist nicht besonders wirkungsvoll. Ich will Gottes Wege tun, heißt das. Das ist Herrschen. Und dann kannst du es ganz praktisch immer auf die Wege anwenden, die du gehen musst. Du musst herrschen. Epheser 6, Vers 10 bis 13. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Können wir nochmal den Anfang sehen? Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist also ein Prozess, du sollst stark werden. Dann heißt es, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und dann ein ganz wichtiger Vers, und wir dürfen den nicht vergessen, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Unsere Gedanken sind immer dabei, sozusagen, den gibt's doch gar nicht. Ich sage ja nun nicht, wir sollen ständig an den Teufel denken. Aber die Bibel sagt, es gibt ihn. Und die Gedanken, die du hast und was dich beschießt und was dich in den Ketten hält, ja, rat mal, wo die herkommen. Und das sind Listen. Eine List ist etwas, wo ich dich übers Ohr haue, wo ich dich betrüge, wo ich dir etwas erzähle, was nicht wahr ist. Und außer am 1. April ist sowas eine fette Lüge. Er sagt dir etwas, was nicht wahr ist. Er sagt dir etwas über dein Leben, was nicht wahr ist. Er sagt dir, dass es mit dir niemals anders werden wird. Er sagt dir, du wirst niemals einen Mann oder eine Frau finden. Oder er sagt dir, wenn du verheiratet bist, ja, jetzt hast du die Falsche oder den Falschen. Und so weiter und so fort. Wichtig zu wissen, dass da jemand ist, der lügt. Dann kannst du nämlich dein Denken einordnen und kannst denken, ja, und was sagt Gott jetzt dazu? Und schon hast du es geschafft. Deinen Feind in die Schranken zu bekommen. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Also wenn der böse Tag kommt, und wir kennen alle unsere bösen Tage, dann sollen wir stehen bleiben können, nicht zurückgehen, widerstehen können. Und wenn wir alles ausgerichtet haben, dann sollen wir stehen bleiben. Gott möchte dich zu jemandem machen, der in seinem Leben herrscht durch den einen Christus. Und dazu musst du dein Denken verändern. Dazu musst du dein Denken so verändern, dass du die Gedanken, die Gott für dich hat, denkst. Akzeptiere keine negativen Gedanken über dein Leben. Die einen denken, sie sind zu jung, dem Herrn zu dienen. Die anderen denken, sie sind zu alt, dem Herrn zu dienen. Die Kinder haben, denken, wenn die Kinder groß sind. Und irgendwas ist immer. Wie kommt es, dass eigentlich immer irgendetwas ist, was uns davon abhält, Gott zu dienen, richtig? Und wenn die Zeit dann um ist, dann bist du irgendwann 80 oder so. Und dann ist es wirklich zu spät. Irgendwann. Dann, wenn unsere Zeit gekommen ist. Vielleicht hast du auch Zeit bis 90, aber so ist es wichtig, dass wir uns klar machen, unsere Zeit ist begrenzt. Und wir sollten die Chance nutzen, unser Denken so, ja, unser Denken darauf einzustellen, dass wir Gottes Gedanken denken. Was hat Gott mit dir vor? Frag dich das vielleicht einfach mal. Ich meine, das ist ja eine ganz super Sache zu Silvester vielleicht, indem ich mich frage, was hat Gott mit mir in 2020 vor? Wer bin ich eigentlich vor Gott? Wie sieht Gott mich? Was hat er durch mich vor in 2020? Das sind keine Fragen, die überheblich sind. Glaubst du nicht, dass Gott für einen jeden von uns in 2020 einen Plan hat, wo er mit dir sein will, am 31.12.2020? Er hat doch Pläne. Besser als wir. Warum ihn nicht einfach fragen und vorwärts gehen, damit 2020 besser wird als 2019? Und das ist, glaube ich, ein Ziel, welches wir sagen können, was auf jeden Fall richtig ist. Dass 2020 noch besser wird als 2019. Und wenn du sagst, 2019 war prima, es wird schon noch Steigerung möglich sein. Lasst uns bewusst machen, es gibt jemanden, der dich mit Gedanken beschießt. Es gibt viele Gedanken, die einfach nicht göttlich sind. Und deshalb lasst uns dazu übergehen oder lasst uns unsere Gebrauchsanleitung hinzuziehen und die Schrift lesen und studieren. Lass uns beten und mit dem Schreiber der Bedienungsanleitung in Verbindung treten. Und die Frage, ja sag mal, wie hast du das gemeint, was du da reingeschrieben hast? Und wenn wir es tun, werden wir merken, dass unser Leben sich verändert, dass die Ketten unseres Denkens, die uns gefangen halten, die Ketten, wo wir denken, wir sind so klein, unser Leben ist kaputt, unser Leben, ja, was soll da noch von werden? Plötzlich poppt so der Gedanke auf, es könnte ja doch noch was kommen. Ja, es kommt was für dich. Gott hat noch was vor. Also lass ihn machen. Und geh den Weg, den er für dich vorgesehen hat. Wir werden jetzt noch ein, zwei Lieder singen. Und wenn du etwas festmachen willst, was dir wichtig geworden ist durch die Predigt, dann kannst du nach vorne kommen, dass wir für dich beten. Und wenn du krank bist und willst, dass wir dir die Hände auflegen, dann darfst du auch kommen. Wir wollen das gerne tun und erwarten, dass Gott ein Wunder tut.